herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema neurodivergente Kinder im Alltag begleiten. Und ich freue mich riesig, denn heute ist eine ganz, ganz liebe Gästin da, die liebe Isa, die gerade eben ein Buch rausgebracht hat, das super, super spannend ist. Und Isa, vielleicht erzählst du einfach selbst von deinem Buch und wer du bist, denn ich bin schon total begeistert, dein Buch lesen zu dürfen. Und ich weiß, dass deine Arbeit so wertvoll ist und kenne dich jetzt schon so lange. Und deshalb, ja, freue ich mich, wenn du dich nochmal ausführlich vorstellst.
Ja, zuerst mal herzlichen Dank, Martina, dass du mich nochmal eingeladen hast in deinen Podcast. Ich freue mich total, dass ich da sein darf. Genau, ich habe ein Buch geschrieben zu meinem Herzensthema. Das Buch heißt Anders glücklich, Familienleben jenseits der Norm. Für Familien, die einfach besondere Kinder in ihrer Konstellation mit drin haben, die Neurodivergenzen haben, zum Beispiel Autismus und ADHS, da lege ich den Fokus drauf, weil das einfach auch bei uns zu Hause der Fokus ist. Also mein Sohn hat eine Autismus- und eine ADHS-Diagnose. Mhm. Ich habe inzwischen auch eine ADHS-Diagnose. Ich würde auch mal sagen, unsere Tochter, ich sage immer zu diesen besonderen Kindern, es sind Einhörner. Also so, man hat so eine Koppel und da sind ganz viele Pferde und dann sind da so ein paar Einhörner, die einfach auffallen, weil sie anders sind. Ne? So. Und ich sage dann auch immer so, unsere Tochter, die ist bestimmt auch ein kleines Einhorn.
Ja.
Genau, was man halt so merken kann, die ist jetzt 4 und unser Sohn ist 8.
Mhm.
Und ich habe schon seit 8 Jahren dazu einen Podcast, der Hi Baby Podcast, vielleicht kennt den die ein oder andere. Und bin über diesen Podcast als Journalistin damals, habe ich angefangen, über Schwangerschaften, über ehrliche Schwangerschaften einen Podcast zu machen, über all diese Tabus zu sprechen, die mir immer so aufgestoßen sind. Und dann hat der Podcast so einen Anklang gefunden, weil das den Leuten auch, oder vor allem eben den werdenden Mamas, sehr ähnlich ging wie mir und die meinten, hey, das ist so schön, dass du auch über diese Schattenseiten sprichst und über diese Sachen, die man sich gar nicht so traut, bei Freundinnen anzusprechen oder bei der Frauenärztin. Und der Podcast wurde dann von einem Schwangerschaftspodcast zu einem Mama-Podcast und inzwischen ist es ein gemeinsam durchs neurodivergente Familienabenteuer ist jetzt der Untertitel sozusagen und darum geht's in meinem Podcast und auch in meinem Buch. Und ich habe so den Schwerpunkt darauf, wie können wir es schaffen, mit besonderen Familienkonstellationen auch in die Leichtigkeit reinzukommen, in die Freude zu kommen, unsere Kraft wiederzufinden, vor allem wir Mamas. Also das ist mir so ein Anliegen, denn wenn es uns Mamas gut geht, geht es in der Regel auch den Kindern gut. Und das wollen wir ja. Also das ist für mich einfach so eine Herzensangelegenheit. Das Kindeswohl ist mir unfassbar wichtig und ich finde es so wichtig, wie unsere Kinder aufwachsen und weil das ja das ganze Leben prägt, kennen wir wahrscheinlich alle, ne, unser inneres Kind und dementsprechend auch die Mama zu stärken, weil die eben in der Regel die Hauptbezugsperson ist. Ja, total. Und dann hast du einfach mal gedacht, ich schreibe zu diesem Thema ein Buch, auch um die Resilienz von Mamas zu stärken. Denn wie du gerade schon angesprochen hast, ist ja der Alltag, gerade auch mit neurodivergenten Kindern, manchmal auch einfach anstrengender. Ja, also ich erlebe das auch oft in Beratungen oder auch auf der Bindungsinsel bei mir. Da sind auch ganz viele Eltern, die neurodivergente Kinder haben, dass diese Bedürfnisstärke, die ja damit einhergeht, ja, dass diese Kinder oft besonders viel Ruhe oder auch Rückzug oder vielleicht auch ganz viel Annahme, Wertschätzung und so weiter, Akzeptanz im Alltag brauchen, viel Zuwendung, ja, all die Dinge, das erfordert ja ganz, ganz viel Kraft. Und das erlebe ich einfach, dass diese Eltern viel schneller erschöpft sind und gleichzeitig von sich erwarten, dass sie das alles im Alltag so wuppen und leisten müssen, als wäre alles gleich wie in anderen Familien. Und wie du schon sagst, es ist ja jenseits der Norm und dann passen auch manche Familien da nicht so in die Norm, weil sie vielleicht schneller in Anführungszeichen erschöpft wirken oder weil sie einfach total an ihre Grenzen kommen und vielleicht dann auch irgendwie andere Eltern oder andere Menschen sich verurteilen und sagen, ja, du hast halt deine Kinder nicht im Griff, weil du keine Grenzen setzt oder was auch immer, ja, was man sich dann alles so anhören muss. Und
Ganz genau.
ich glaube, da wäre es total gut, Isa, wenn du noch mal so ein bisschen vielleicht Einblick gibst, wie sich eigentlich eine Mama, du bist selber so eine Mama, fühlt im Alltag mit Kindern, die neurodivergent sind. Oder du hast es auch schon gesagt, auch Autismus und ADHS in der Kombi.
Ja. Also das ist im Grunde, ja, das ist so ein riesengroßes, komplexes Thema, das ja auch so vielschichtig ist. Also genau das, was du gesagt hast, du bist, also vielleicht sogar Erstlingsmama, bekommst dein erstes Kind und hast so ein Bild im Kopf, ja. So ist ein Baby, so ist Familienleben. Und also bei mir war das so, und ich erlebe es auch bei vielen Frauen in meiner Community, wenn du dann ein neurodivergentes Kind hast, dann ist das schon in den ersten Wochen oft einfach außerhalb der Norm. Viele haben eine Regulationsstörung. Viele schlafen extrem schlecht. Viele haben totale Probleme beim Stillen, weil die Körperwahrnehmung von neurodivergenten Menschen anders ist, also auch schon bei Babys. Und dann denkst du immer so, also ist das jetzt normal? Bin ich besonders empfindlich? Warum sind andere so viel entspannter? Warum sind die so viel energetischer? Ich bin total fertig, ich bin total übermüdet, ich finde alles ultra anstrengend.
Und dann hörst du
Und
noch so einen Satz, wie zum Beispiel, ja, wenn du entspannt bist, ist auch dein Baby entspannt.
ja.
Das ist ja dann, also das ist ja gerade andersrum, ja. Wenn das Kind halt entspannt ist, kann man selbst auch entspannt sein. Das ist ja
Ja,
total
genau. Also
anstrengend dann.
das ist auch genau das, was du gerade gesagt hast. Es gibt ja so viele Mamas, die immer ihr Bestes geben wollen und die das so wichtig finden, ihr Bestes geben zu wollen und sich dann da auch so selbst verantwortlich machen. Und das finde ich so wichtig, da einfach auch zu sagen, hey, das ist anders und das ist eben auch nicht die Ausnahme, dass der Familienalltag anstrengend ist, sondern es ist die Norm. Und wie anstrengend und wie kräftezehrend es sein kann, so besondere Kinder zu begleiten, bei denen wirklich auch diese emotionalen Themen, Impulsivität, diese Phase, wo andere sagen, ne, das ist jetzt so eine schlimme Phase, wo das Kind einfach zu allem Nein sagt, diese Trotzphase oder wie nennt man es inzwischen? Warte mal, da gab es auch einen viel schöneren Begriff.
Autonomiephase, genau.
Autonomiephase, der ist mir gerade entfallen, genau. Die Autonomiephase, das ist dann bei neurodivergenten Familien einfach der Alltag. Und wenn man sich dann immer mit neurotypischen Familien vergleicht oder mit Eltern vergleicht, die jetzt neurotypische Kinder haben, dann kommt da einfach so eine Schieflage rein und man fühlt sich total schlecht, als würde man unterperformen. Wir sind ja eh in so einer Leistungsgesellschaft und alles wird irgendwie bewertet und verglichen miteinander. Und für mich war es so ein Anliegen, da so eine Insel zu schaffen und so eine Gemeinschaft und den Leuten zu zeigen, guck mal, es gibt ganz, ganz viele andere Eltern, die sind auch so wie wir, nur die sind so oft unsichtbar, weil die einfach auch so viel strugglen im Alltag und dann selten die Kraft haben oder sich auch einfach zu sehr schämen und sich selbst zu sehr niedermachen, um das nach außen hin zu zeigen.
Ja, und so wertvoll, dass du das auch in diesem Buch jetzt nochmal alles so auf den Punkt bringst und vor allem wahrscheinlich auch deine wertvollsten Strategien teilst. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, dass man sich vielleicht auch manchmal schuldig fühlt. Oder also das ist das, was ich auch erlebe, dass viele Mütter ja vor allem dann immer so den Fehler bei sich suchen und denken, was kann ich denn noch anders machen? Es muss ja an mir liegen. Und
Würdest du denn sagen, es gibt etwas, was alle Mütter tun können mit neurodivergenten Kindern für sich, um auch besser fürs Kind da sein zu können?
Ja, da gibt's eine Menge. Und das sind nicht diese großen Dinge, die einem oft so, ich finde oft in Filmen, ne, da wird es ja immer so überspitzt dargestellt oder so übertrieben, sondern es sind eher diese kleinen Sachen im Alltag und die haben tatsächlich mit Selbstfürsorge zu tun. Also ich bemerke das dann auch bei mir. Also ich hatte dann auch so diesen Aha-Moment in meinem Mama-Leben. Da ist mein Sohn frisch in die Kita gekommen, der war 1,5 und ich habe wieder angefangen zu arbeiten. Und dann musste ich plötzlich den Job handeln. Ich war damals Chefredakteurin eines Podcasts und hatte enorm viel Verantwortung. Und alle haben nur darauf gewartet, dass ich endlich wiederkomme. Ne, so. Und ich kam wieder und ich war nicht erholt, weil ich ein Jahr lang Elternzeit hatte und in dieser schönen Elternblase geschwebt bin, sondern ich kam da an und ich hatte krassen Schlafmangel. Ich hatte den übelsten Stress einfach auch zu Hause mit meinem Sohn und der Kita. Und hatte nach 6 Wochen dann innerhalb von 14 Tagen zweimal einen richtig starken Hexenschuss. Und der zweite war dann auch so stark, dass ich kaum mehr atmen konnte und in der Notaufnahme gelandet bin. Und ach, die mir dann eine Überlastungsstörung diagnostiziert haben und gemeint haben, ich stehe kurz vorm Burnout und ich muss jetzt dringend runterschalten. Und ich erinnere mich noch an so einen Moment, wo ich dann wirklich alleine am Vormittag in meiner Küche mit so starken Schmerzen im Rücken zusammengebrochen bin und echt noch nur noch geweint habe und mir so dachte, hey, so kann es doch nicht weitergehen.
Ach je, ja, das bedauere ich so. Das heißt, du hast einfach auch gedacht, du kannst so weitermachen wie vorher und dass du wahrscheinlich auch diese, du bist natürlich eine ganz starke Frau, nur vielleicht hast du es auch gar nicht richtig wahrgenommen und erkannt, wie anstrengend es eigentlich ist, weil man müsste ja eigentlich funktionieren. War das deshalb?
Genau, und wir haben eben auch alle Leute, also damals hatte unser Sohn ja noch keine Diagnose. Und damals war vor allem ich diejenige, die sich gedacht hat, da ist irgendwas anders. Mhm. Und bei jedem, bei dem ich das angesprochen habe, bin ich auf Ablehnung gestoßen, auf Irritation. Hat es niemand geglaubt. Und
hat dich niemand ernst genommen?
Ja, und ich bin auch davon ausgegangen, okay, ich bin einfach überempfindlich. Ich bin nicht gemacht fürs Mama-Sein. Offensichtlich kriegt es ja jeder hin. Und jede andere Mama kriegt das auch hin, nur ich nicht. Und ich habe dann in diesem Moment auf diesem Küchenboden in meiner Verzweiflung wirklich angefangen, so für mich selber auch zu sagen, okay, ich muss jetzt was ändern, ich muss jetzt selber aktiv werden, denn irgendwie die Hilfe kommt nicht von außen. Man wünscht sich das so sehr, dass da irgendjemand von außen kommt und sagt so, jetzt pass mal auf, Isa, wir machen das jetzt so. Ich nehme dich jetzt an der Hand und ich führe dich jetzt raus aus der Erschöpfung und wieder rein in deine Kraft.
Nee, ist das so scheiße, dass man immer selber in die Eigenverantwortung muss, oder? Man muss es doch einfach mal so sagen. Also alle, die meinen Podcast hören, die sind schon voll in der Eigenverantwortung. Ganz viele davon sind einfach schon so da drin. Manchmal würde man sich genau das so sehr wünschen, oder? Dass jemand kommt wie so ein Engel, der einem dann genau sagt, jetzt machst du das und machst du das. Einfach jemand, der sich richtig um einen kümmert.
Ja, ja, genau. Mhm. Also das wäre ja so wunderschön, oder? Das wäre so eine Wunschvorstellung. Und ich habe dann auch irgendwann begriffen, nee, da kommt niemand. Und das war aber ein ganz wertvoller Moment im Nachhinein, weil der mir in den letzten Jahren so oft echt mal unter uns gesagt den Arsch gerettet hat. Mhm. Diese Eigenverantwortung, und das beschreibe ich auch nochmal im Buch, wirklich zu gucken, ich muss jetzt erstmal auf mich schauen und wie kann ich für mich gut sorgen. Ich habe dann angefangen mit geführten Meditationen, die mir wahnsinnig gut getan haben, regelmäßig einfach immer wieder so ein bisschen meditiert. Ich habe angefangen, wieder mehr Sport zu machen und einfach auch zu gucken, wie kriege ich das hin? Also zum Beispiel eine der Fragen, und das ist auch, also ich habe im Buch immer wieder so Listen, wo ich dann meine gängigsten Tools teile für die Kinder, für die Mama und so weiter. Und da steht zum Beispiel auch drin, ein Punkt ist, auf irgendeiner dieser Listen sind mehrere drin, aber eine ist so, dass du dich nicht fragen sollst, so klappt das? So kann ich zum Sport gehen? Sondern dass du dich fragst, wie klappt das?
Also, dass es festgesetzt ist, dass du dich um dich kümmerst und dass das auf jeden Fall feststeht. Ja,
genau.
Auch total schön, ja.
Das ist ja auch was ich in meiner Community total oft höre, wenn ich dann sage, hey, wir müssen uns um uns selbst kümmern. Dass dann viele Mamas so da auch eine starke innere Blockade verspüren und sagen, ja, Isa, das ist so schön dahergesagt, aber hey, mein Sohn, meine Tochter, die haben richtig krasse Bedürfnisse. Also gerade bei autistischen Kindern, wenn du da die Hauptbezugsperson bist, dann ist das schon auch echt schwierig, da deinen Freiraum zu kriegen. Und gleichzeitig sage ich halt, Leute, ich habe es am eigenen Körper erfahren, dass es aber nicht anders geht, weil sonst gehst du irgendwann unter. Ja. Wenn du immer der Meinung bist, ja, aber ohne mich geht's nicht. Das ist ja auch so ein Glaubenssatz.
Genau. Mich, okay. Oder ich trage immer die ganze Verantwortung so. Das ist ja das, was ganz viele Frauen auch über Generationen hinweg tradiert mitbekommen haben. Und weil wir ja auch bei dieser Frage waren, was können da Mütter für sich tun, das hast du so nochmal so gut betont. Auch danke, dass du so offen dein Beispiel auch teilst, weil das zeigt einfach auch, wo es hinführen kann, wenn genau dieses, ich kümmere mich um mich, nicht ernst genommen wird. Und genau an dieser Stelle es ist wirklich eher die Frage, wie kann es klappen, dass ich das machen kann? Also es ist klar, es steht fest, dass ich es mache und dann gucken wir gemeinsam, wie ist es umsetzbar? Und du hast auch in deinem Buch, der Teil 2 heißt hier Verändern und Gestalten. Und da hast du ja sehr, sehr klar auch nochmal, glaube ich, aufgezählt, wie du Schritt für Schritt vorgegangen bist. Auch ich habe so ein bisschen reingeschaut, auch mit den Listen und gibst einfach sehr viel Struktur auch an die Hand, oder? Weil eigentlich ist dein Buch ja dann so ein bisschen wie dieser helfende Engel, oder? Was ich wünschen würde.
Ja, ja, schon. Also das ist eben in diesen letzten 8 Jahren mit unserem ganzen Familienalltag, habe ich eben immer wieder gemerkt, was mir alles fehlt. Also zuerst mal hat mir ja gefehlt, klar zu wissen, was ist denn mit meinem Kind überhaupt los.
Die Diagnose.
Und deswegen habe ich genau, also diese Diagnostik. Wir haben erst nach 4,5 Jahren die offizielle Autismusdiagnose bekommen und dann erst nach dem 6. Lebensjahr die ADHS-Diagnose dazu. Mhm. Und das war, also ich habe nach den ersten 6 Monaten gemerkt, dass mit meinem Sohn was anders ist. Mhm. Und dann nochmal 4 Jahre der Suche des Nichtwissens. Ich habe so schlimme Krankheiten über Google mir durchgelesen, wo es irgendwo gepasst hätte und wo ich dann wirklich nächtelang wach lag und mir dachte, oh Gott, bitte lass es nicht das sein oder so. Und deshalb ist das ein ganz wichtiger Faktor in meinem Buch, dass ich da nochmal sehr ausführlich auf die einzelnen Diagnosekriterien von ADHS, von Autismus, von der Kombi ADHS und auch dem PDA-Profil eingehe, auch nochmal Neurodivergenz bei Mädchen speziell beleuchte, also Mädchen und später dann auch Frauen, weil das ja auch nochmal ganz anders auffällt, gerade bei Kleinkindern. Weil das war so das Erste, was mir immer total gefehlt hat. Ja. Wirklich so ein Buch, in dem das übersichtlich mal gebündelt ist, weil dann hätte ich wirklich, wenn ich das gelesen hätte vor 8 Jahren, dann hätte ich sagen können, check, 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 ja. Oh Gott, ne, krass.
Ja. Vielleicht kannst du auf das Thema PDA noch mal kurz eingehen, weil ich glaube, das ist eine Sache, die viele gar nicht kennen.
Es ist nicht die Spritze, die du während der Geburt bekommst.
Genau, genau. Wir hatten dazu erst gerade einen Vortrag in der Bindungsakademie, weil ich auch eine Mama habe, die ein Kind hat, die das ist auch hat. Deswegen, ich finde das Thema total spannend. Vielleicht magst du so ganz grob mal noch drauf eingehen. Also mehr findet man natürlich im Buch. Nur das ist sicher für alle spannend, denn ich glaube, jeder kann sich was unter Autismus und auch ADHS vorstellen. Nur PDA haben viele noch nicht gehört.
Ja, das stimmt. Manchmal bin ich so drin im Thema, dass ich vergesse, genau, dass der Begriff ja erstmal also viele verbinden den einfach mit dieser PDA-Spritze. Und hier steht es für Pathological Demand Avoidance. Das heißt, dass wenn eine Anforderung an dieses Kind gestellt wird, dann reagiert es automatisch mit Widerstand. Also das Kind ist automatisch oppositionell. Und das ist natürlich auch ein Spektrum, so wie ADHS ein Spektrum ist und auch Autismus ein Spektrum ist. Das heißt, da gibt es Kinder, die da super, super, super fein auf diese Anforderungen reagieren. Das heißt zum Teil auch intrinsische Anforderungen. Also der Körper hat Hunger und signalisiert dem Kind, hey, ich habe Hunger. Und das Kind leistet Widerstand gegen diese körpereigene Anforderung, weil es im Nervensystem, das ist so fein justiert, dass es im Nervensystem als Alarm gedeutet wird, weil es die Autonomie dieses Kindes beeinträchtigt. Und das ist aber jetzt der absolute Extremfall, würde ich mal sagen, ne? Wenn das bei so körpereigenen Anforderungen schon Alarm schlägt. Bei anderen Sachen sind es einfach, wenn du merkst, dass dein Kind einfach nicht nur phasenweise, sondern dauerhaft bei Anforderungen wie, hey, wir müssen jetzt los, kannst du bitte die Schuhe anziehen? Oder wir sind fertig mit dem Frühstück, es geht zum Zähneputzen. Mhm. Ne? Oder kannst du helfen, aufzudecken? Also sobald du eine Anforderung an dieses Kind stellst und das einfach standardmäßig, dauerhaft mit Konfrontation dagegen geht erstmal, dann ist man in der Regel erstmal so irritiert. Ne? Also ich habe dann, aus meiner Kindheit war das so, ja, was erlaubt sich das Kind, ne? Also wie trotzig, was für ein kleiner Macho hier oder was für eine kleine Königin, was für eine Diva. Mhm. Und dass man da dann aber auch mal dahinter schaut und guckt, hey, vielleicht hängt das ja auch wirklich mit dem Nervensystem zusammen, das einfach sehr, 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 sehr fein ist, weil Kinder mit einer Neurodivergenz sehr reizoffen sind und dann oft einfach am Limit sind von dem, was sie tolerieren können. Und dann ist es für die einfach zu viel in dem Moment.
Genau, dann ist auch jede Anforderung zu viel. Ja, das ist auch zum Beispiel der Grund, warum man mit solchen Kindern auf gar keinen Fall mit so einer klaren Stimme, so du ziehst jetzt die Schuhe an oder so, sprechen sollte, sondern das Ganze eher indirekt formulieren sollte, damit das Kind auch selbst immer noch also so ein bisschen diese Entscheidung für sich treffen kann. Das sind auch oft Kinder, die ein ganz ausgeprägtes Autonomiebedürfnis haben, die sehr, sehr willensstark auch sind. Also es ist wieder so diese Stärke in dem, ja, also diese Einzigartigkeit, dass diese Kinder sehr genau auch wissen, was sie wollen. Und was bei den Kindern auch oft ist, dass die in anderen Kontexten oft auch sehr stark maskieren können. Das heißt, die machen dann in der Schule oder in der Kita total gut mit, selbst auch bei Anforderungen, und zeigen dann dieses Verhalten ganz besonders auch in Situationen, in denen einfach diese erstgewählte Bezugsperson da ist.
Zu Hause, ja. Das ist dann auch doppelt schwierig in der Autismusdiagnostik, weil zum Beispiel auch gewisse Routinen da dann gar nicht so gegeben sein müssen aufgrund dieses Autonomiebedürfnisses. Also das ist das ist wirklich ziemlich komplex und ich habe selbst auch lange gebraucht, um das zu verstehen. Das ist das PDA-Profil. Also an diesem Kapitel im Buch saß ich ewig lange und habe auch nochmal eine Expertin drüber lesen lassen und nochmal was eingebunden. Und irgendwann checkt man es dann aber und dann ist es eigentlich relativ klar und man hat dann auch so eine Struktur. Also wie zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, kannst du die Schuhe jetzt anziehen, dass man lieber sagt, was brauchst denn du noch, um jetzt deine Schuhe anziehen zu können? Brauchst du noch was? Mhm. Oder, also wenn die dann vielleicht noch kleiner sind, kann man sagen, hey, hast du heute Lust auf die blauen oder auf die roten Schuhe?
Mhm. Oder schau mal, da sind deine Schuhe. Ja, auch sowas.
Ja, genau.
Ja. Oder eher durch Handeln dann auch zu unterstützen oder so, das kann dann auch helfen, ja. Du hast ja gerade gesagt, ADHS ist bei Mädchen nochmal was ganz anderes. Magst du darauf noch kurz eingehen, wenn wir gerade so bei den Diagnostikthemen sind?
Ja, total gerne, weil da bin ich ja selbst betroffen. Also ich hatte zuerst dann die Diagnose meines Sohnes mit, also die Zweitdiagnose sozusagen mit ADHS und habe dann im Rahmen meines Podcasts Interviewgäste zum Thema ADHS eingeladen und mich durch deren Bücher gelesen. Und dann gab es eine Gästin, die ist auch nach 30, ich glaube, sie war 33, da hat sie ihre ADHS-Diagnose bekommen. Und ich habe dieses Buch durchgelesen und eigentlich immer meinen Sohn im Hinterkopf gehabt, nur so, hey, ich möchte verstehen, also Kinder, bei mir geht es im Podcast ja um neurodivergente Kinder, ich möchte jetzt verstehen und wie das damals in der Kindheit auch bei Mädchen ablief. Und plötzlich dachte ich aber, die hat über mich geschrieben, denn ich habe total vieles über mich dort gelesen. Also es ist eben bei Mädchen, die ADHS haben, ganz oft so, dass das Chaos im Kopf ist. Also dass das gar nicht so dieses hibbelige, dieses kindliche, dass man ständig in Bewegung ist, ständig rennen muss, ständig aufstehen muss, dass man nicht irgendwie mal 15 Minuten ruhig beim Abendessen sitzen kann zum Beispiel oder auch immer negativ auffällt in der Schule, der Klassenkasper ist, sondern dass das alles oft im Kopf sich abspielt, also Chaos im Kopf und dann auch dieses sich wegträumen. Also diese Mädchen mit ADHS sind oft sehr fantasievoll, sehr empathisch, haben einen ganz starken Gerechtigkeitssinn und wirken oft eher so ein bisschen verpeilt. So als wären sie, also das war das, was in meiner Kindheit immer gesagt wurde, da hieß es, ey, die Isa, die lebt in ihrer eigenen Welt. Ich hatte so eine Fantasiewelt und also ich bin auch heute immer noch verpeilt und chaotisch und habe in diesem Buch plötzlich Erklärungen bekommen, auch Impulsivität, also dass man in Beziehungen oft viele Konflikte erlebt und auch gerade Partnerschaften richtig viel Konfliktpotenzial beinhalten können, weil bei ADHS ist es ja so, dass unter anderem Dopamin zu schnell verstoffwechselt wird. Mhm. Und Menschen mit ADHS suchen eigentlich immer irgendwas, um Dopamin im Körper wiederherzustellen. Weil davon.
Ist so, dieser Reizhunger ist das, gell?
Genau, genau, diese Reizsuche. Ja, weil das, du hast ja, also da, du, das hast du im Körper einfach zu wenig. Diese Synapsen, die verstoffwechseln das einfach zu schnell. Und das ADHS-Medikament, was es ja zum Beispiel macht, ist, dass es ja diese Synapsen für ein paar Millisekunden blockiert, dass es länger in deinem Körper drin bleibt. Und wenn du aber jetzt kein Medikament nimmst, sage ich mal, wobei ich jetzt auch nicht sagen möchte, dass alle Menschen mit ADHS Medikamente nehmen sollen, überhaupt nicht, aber dann suchst du oft ganz unterbewusst nach Möglichkeiten, um dir so einen kleinen Adrenalin-Push zu geben. Und das kann eben auch Streit sein. Also auch da, ne? Also wenn zum Beispiel eigentlich alles gut läuft und in der Partnerschaft läuft super, im Beruf läuft super, dann denken Menschen mit ADHS manchmal vielleicht so, oh, langweilig. Ne? Und dann klingelt da so ein kleines Äffchen im Kopf und sagt, wir müssen mal wieder ein bisschen Chaos machen, dass hier wieder was abgeht. Und dann produziert man manchmal auch so Streitereien.
Also zum Beispiel auch in Geschwisterbeziehungen kann sich das Ganze dann entladen oder eben auch Kinder, die gefühlt immer in Anführungszeichen provozieren. Das sind dann vielleicht auch die Kinder, die manchmal ein bisschen provokant wirken, ja, um sich dann diesen Reizhunger auch zu stillen. Das ist super spannend. Und was ich ja auch noch glaube bei Mädchen, also so beobachte ich das zumindest, als wenn ich so die Kinder alle im Blick habe, die ich so begleitet habe, ist es ja auch so, dass es ja auch nicht so gern gesehen ist, ja, nach außen hin so wild zu sein, nach außen hin so zu sein, wie vielleicht auch manche Jungs mit ADHS nach außen sind. Das heißt, sie sind auch allein aufgrund der Anforderungen, die unser System bringt, vielleicht mehr oder weniger angepasst und haben vielleicht unbewusst schon gelernt, so darf ich gar nicht sein. Also irgendwie anders zu zeigen.
Das ist der zweite Punkt, den wollte ich jetzt auch noch ansprechen, dass wir gesellschaftlich ganz anders konditioniert sind als Frauen, weil man dann oft zu Mädchen sagt, also wenn der Junge wild ist, das sieht man ja auch in so vielen Kinderbüchern, wo ich mir auch denke, Mann, jetzt ist schon wieder der Junge, der hat das Abenteuer, ne? Der ist der Wilde, der geht raus, der erlebt Sachen, der klettert auf Bäume und das Mädchen, das ist in ihrem Zimmer und das spielt mit den Puppen.
Ja. Deswegen habe ich den Nala Verlag gegründet, weil mich das so nervt, weil wir da endlich irgendwie auch mal das einfach durchbrechen dürfen. Ja, die ganze Kinderliteratur.
Das ist so schrecklich. Also ich habe auch angefangen, für meine Kinder oft die Geschlechterrollen zu vertauschen in Kinderbüchern. Ja. Wenn dann der Papa heimkommt, sage ich oft, die Mama kommt. Ja. Und bei Jungs und Mädchen, weil mich das zum Teil so nervt und so triggert, weil das echt stark verankert ist und dadurch eben Mädchen auch ganz unterbewusst schon ganz klein einfach lernen, so bin ich nicht liebenswert. Ja. Oder zum Beispiel auch bei autistischen Mädchen. Autistische Jungs machen oft sehr offensichtliches Stimming. Also das ist sehr weitreichend. Also die machen dann vielleicht was mit den Armen oder mit dem ganzen Körper und wippen oder summen. Mhm. Mädchen betreiben Stimming oft ganz anders. Also die knipsen an ihren Haaren rum, die suchen nach Spliss, die beißen die Innenseiten von ihren Mundhöhlen, die knacksen so an ihren Nägeln rum und das sind alles Sachen, das fällt kaum auf. Ja? Also wenn da ein Mädchen irgendwie im Kindergarten eine Stunde lang in der Ecke sitzt und an ihren Fingernägeln rumknipst oder so, fällt es kaum auf, weil die ist ja leise, die bewegt sich jetzt nicht groß, als wenn da ein Junge irgendwie sich im Kreis dreht und dabei summt.
Ja, total interessant, ja. Und auch für diese Kinder, die dann übersehen werden oder die dann sich so missverstanden auch fühlen ihr ganzes Leben lang. Oder auch du, Isa, du hattest ja die Geschichte. Vielen Dank, dass du das so offen teilst, weil ich glaube, auch da dürfen wir dann einfach ganz genau hinschauen. Und schön, dass du das alles auch so differenziert aufgreifst in deinem Buch. Das schätze ich sehr, weil du hast, wie gesagt, ja auch diese fachliche Expertise noch dazu geholt. Das finde ich auch total schön. Das heißt, dieses Kapitel 2, wo es um Diagnose geht, ist sehr aufschlussreich für alle. Genau. Jetzt würde ich gerne noch drauf eingehen, liebe Isa, zum Thema Verändern und Gestalten. Es ist ja dieser zweite große Teil in deinem Buch und du hast da ja, wie gesagt, viele Ideen. Magst du so ein bisschen uns was verraten, wie das auch aufgebaut ist, was da zum Beispiel drin steht? Gib uns doch vielleicht ein bisschen einen Einblick, was du da alles Schönes geschrieben hast.
Ja, super gerne. Also es ist, finde ich, einfach sehr vielschichtig und es beeinflusst zum einen Hört man meine Tochter im Hintergrund?
Nein, man hört gar nichts. Nein,
ja,
nein.
Sehr gut. Weil es ist ja auch heute, Martina und ich haben schon gesprochen, Mama-Leben halt.
Genau, meine hat gerade ausgeweint, wir haben dann nochmal angefangen.
Ja, genau. Und man macht eine Podcast-Folge und die Kinder sind halt irgendwo so in der Gegend. Und ich hatte gerade so Angst, dass ihr das hört, weil die sind auch manchmal einfach sehr, sehr laut, meine Kinder.
Nein, gar nicht. Nee, wird hier gut gefiltert. Und wenn denn nicht total schön.
Ja, es ist ja auch authentisch, genau. Genau, finde ich genau. Auch.
Ja.
Und eine Sache, also die mir halt aufgefallen ist, so als ich angefangen habe, wirklich so in die Eigenverantwortung zu gehen und zu gucken, ist, dass es alle Lebensbereiche betrifft. Mhm. Also das ist zum einen ganz viel auch wirklich so, dass man nochmal in sich selbst reinguckt und diese innere Kindarbeit betreibt und wirklich nochmal bei sich selbst im emotionalen Keller aufräumt und dann auch guckt, also gerade bei herausforderndem Verhalten, ne, bei neurodivergenten Kindern, dann gucke ich schon auch immer, warum bin ich denn jetzt gerade so ausgerastet? Also mein Sohn rastet aus und ich verstehe total auf einer logischen Ebene, warum er gerade ausrastet. Und gleichzeitig bin ich aber früher regelmäßig einfach mit ausgerastet und dachte mir im Nachhinein, das ist auch wieder dieses Thema Scham.
Mhm.
Also wenn dann alle wieder runtergefahren sind, dann lag ich oft abends im Bett oder habe wirklich so beim Zähneputzen in den Spiegel geguckt und dachte mir, ey, du bist echt einfach nur schrecklich.
Okay.
Na, wie kann dir das passieren? Wie kannst du das in der Theorie wissen und in der Praxis kriegst du es trotzdem nicht hin? Und da irgendwo so eine Milde mit sich zu entwickeln und zu gucken, hey, wie ging es denn mir in dem Moment?
Ja, ich
wie
glaube,
ausgeschlafen
das ist,
war, ne,
ja,
so.
Das ist, glaube ich, das A und O, dieses wirklich in diesem Moment ganz mitfühlen, mit sich selbst zu sein, das wenn du schon sagst, wenn du dann so hart mit dir warst und diese kritische innere Stimme so hart mit dir war, dann, das ist ja, dann verschlimmerst du im Grunde die Situation ständig, weil du dich ständig klein machst, auf dich draufhaust und am anderen Tag kannst du ja dann noch weniger sozusagen diese Geduld und Kraft für dein Kind aufbringen, weil du dich ja sozusagen in Grund und Boden gestampft hast. Ja, so versuche ich das immer
weil
zu
du dich
erklären.
Echt schlecht fühlst.
Ja, genau.
Und viele trauen sich dann auch nicht mit anderen drüber zu reden und denken sich, boah, nee, das kann ich doch nicht sagen, weil alle sind ja hier so perfekt und es sind, alle Mamas sind so krass bedürfnisorientiert mit ihren Kindern und so verständnisvoll. Und ne, so, du hast ja oft diesen Blick von außen und da gehe ich auch, also ich gehe ganz viel auf dieses Vergleichen drauf ein und versuche auch psychologisch zu erklären, woher kommt es, dass wir vergleichen, was ist eigentlich Neid? Das fand ich auch total wertvoll, da mal drauf zu gucken und Neid auch für sich als Wegweiser zu nutzen und zu sagen, okay, wenn ich neidisch bin, dann merke ich eigentlich, dass ich gerade einen Mangel in mir spüre. Wo kommt der her? Wie kann ich damit umgehen? Und wie kann ich halt auch für mich selbst gut sorgen? Und eben nach so einem Moment, ich meine, ich habe auch immer noch Momente, auf die ich nicht stolz bin als Mama. Das ist ganz klar. Also,
ich glaube, die hat jeder, jeder
ja, du
Mensch,
kommst,
der Kinder
ich, echt nicht dahin. Also wenn, dann bist du erleuchtet wie der, wie der Butter auf dem Berg.
Ja.
Aber sie werden weniger dadurch, dass ich gelernt habe, irgendwie auch hinzuschauen und da auch Werkzeuge für mich gefunden habe, mit denen ich da hinschauen kann. Also einer ist zum Beispiel auch wirklich Psychotherapie gewesen. Zu einer Psychologin zu gehen und auch mal die eigene Kindheit anzuschauen und zu gucken, gerade als undiagnostiziertes Mädchen mit ADHS habe ich auch selbst total viel negatives Feedback in der Kindheit bekommen. Und das ploppt dann irgendwie unterbewusst auf und eigentlich bist du gar nicht wütend auf dein Kind, sondern du hast diese alten Muster in dir, die dann einfach wieder anlaufen. Und wenn du
das
da
sind dann so alte Gefühle, die aktiviert werden, oder? In dem Moment.
Ja, ja, genau. Und ein anderer wichtiger Faktor war wirklich auch, die eigenen Beziehungen nochmal anzugucken und zu schauen, weil ich hatte davor ein Umfeld, das war nicht sehr förderlich, würde ich sagen. Als mein Sohn ganz klein war, da hatte ich viele Freundinnen, die waren auch echt oberflächlich und haben mir kein gutes Gefühl als Mama gegeben. Also ich habe
also nicht wohlwollend und einfühlsam und empathisch, genau das, was du eigentlich gebraucht hättest. Oder
genau,
auch
und dass
Bestärken.
Man da dann wirklich mal guckt, ja, also welche Menschen tun mir denn auch gut und wie kann ich mit meinem Partner auch ehrlich und offen kommunizieren? Also wir hatten so viele Streitereien in der Partnerschaft, als unser Sohn plötzlich da war, weil wir beide am Limit waren und dann irgendwie auch noch unterschiedliche Hintergründe hatten. Auch da versuche ich einfach Lösungen und Ideen aufzuzeigen. Also ich versuche im Buch einfach immer zu gucken, so hey, ich habe das alles durchlebt und ich finde es so schrecklich, diese Vorstellung, dass da andere auch nochmal bei Null anfangen und dann irgendwie das alles selbst aufarbeiten müssen. So ich habe hier in meinem Buch einfach versucht, möglichst objektiv und allumfassend Ideen zu zeigen, wie es besser werden kann. Auch wirklich, wir waren bei der Erziehungsberatung 2 Jahre als Paar und die besten Tipps, die ich da mitbekommen habe, die habe ich auch ins Buch gepackt.
Ach, was schön.
Und von meiner Psychotherapeutin, die besten Tipps, die sie mir gegeben hat, die habe ich auch ins Buch gepackt. Mhm. Einfach so, dass man da, dass man dieses eine Buch hat wirklich und da für sich einfach diesen, ja, so eine Landkarte findet, wie könnte es gehen. Das ist
du hast
der
auch ein Kapitel, das heißt neue Grenzen und Chancen, also dass du quasi nochmal betonst, was du dann für dich wahrscheinlich komplett verändert hast, auch welche Beziehung du losgelassen hast, wie du dann auch jetzt anders in der Paarbeziehung agierst. Und was ich ja auch merke, jetzt gerade so auf der Bindungsinsel, wo viele Eltern sind mit neurodivergenten Kindern, die berichten mir halt auch ganz oft, dass gerade das Thema mit der Co-Regulation so schwer ist. Ich habe gesehen, das hast du genauso drin. Also das eine Kapitel heißt ja Regulieren und Co-Regulieren. Und das ist ja genau das, was für Eltern mit neurodivergenten Kindern ja wahnsinnig schwer ist. Denn ein Kind, das neurodivergent wer es ist, hat ja einfach immer dieses große Bedürfnis, koreguliert zu werden. Das ist ja wie wenn man 4, 5 Kinder gleichzeitig koreguliert. So kann man sich das vorstellen. Und das bedeutet allerdings, deswegen ist ja auch diese tiefe Arbeit so wichtig, auch die innere Kindarbeit, ja, dass man selbst ja sehr, sehr schnell eigentlich in einen regulierten Zustand kommen muss. Und deswegen sind ja diese Pausen so wichtig. Deswegen ist es so wichtig, sich genau in dieser Fähigkeit zur Selbstregulation selbst so gut auch weiterzuentwickeln. Das ist echt eine Challenge, oder?
Ja, das ist eine totale Challenge. Mhm. Und das ist ja genau das. Es baut halt alles aufeinander auf. Mhm. Also wenn du unglücklich in deiner Paarbeziehung bist, sage ich jetzt mal, und es da richtig viele Themen gibt, dann zieht dir das einfach schon mal 30% deines Akkus. Ja. Oder ja, wenn der Mental Load nicht fair verteilt ist und du die ganze Zeit denkst, hey, ich mache so viel und es wird nicht wertgeschätzt. Oder wenn du dich ständig im Freundeskreis rechtfertigen musst oder beim Arbeitgeber. Das sind alles so Themen. Oder wenn du dich dann auch noch ständig mit einer perfekten Nachbarin vergleichst, ja, deren Kinder so easy peasy sind und du könntest kotzen, wenn du das siehst, weil bei denen läuft einfach alles, ne? Und das zieht dir Akku. Und dann hast du irgendwie nur noch so 8%, bist eigentlich schon Notbatterie, müsstest dich eigentlich schon längst wieder anstecken. Und dann kommt ein Meltdown deines Kindes.
Ja,
Prostmahlzeit, ist doch klar, dass man dann erstmal, dass man das irgendwie nicht auch noch packt.
Nee, und man muss sich auch vorstellen, Meltdowner für alle vielleicht, die sich das jetzt gerade anhören und selber keine neurodivergenten Kinder haben, das bedeutet ja nicht, dass das Kind einen, sage ich mal, normalen Gefühlsausbruch hat, sondern das bedeutet ja, dass dieses Kind vollkommen in sich zusammenbricht, ja, und das ja auch sehr lange dauern kann. Und das ist ja auch etwas, also es ist einfach so, dass für unser Nervensystem es die Hölle ist, wenn was einfach nicht aufhört. Ja, wenn was die ganze Zeit weitergeht und ein Kind vielleicht zum Beispiel laut schreit oder um sich schlägt, und dann heißt es ja auch immer so schön, das vermittle ich ja auch, ja, Gefühle aushalten mit dem Kind. Nur das auszuhalten, das soll erstmal jemand nachmachen, ja, und sich das auch bewusst zu machen. Also ich finde auch diese Wertschätzung dafür, das ist so eins meiner wichtigsten Dinge, wenn ich mit Eltern arbeite, die Wertschätzung dafür, was diese Eltern leisten, Isa, das ist einfach, du kannst dir keine Ahnung, wie viele Orden basteln dafür, ja, was du da täglich auch mit deinen Kindern rockst, das ist auch sich darüber auch selbst wertzuschätzen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, um sich auch wieder zu stärken.
Und das fehlt oft im Umfeld, weil die wenigsten Menschen können sich das einfach vorstellen, wie kräftezehrend das ist. Ja. Und dann hast du vielleicht gerade diesen heftigen Nachmittag mit deinem Kind irgendwie überstanden und du bräuchtest eigentlich selbst unbedingt jetzt auch mal eine Stunde für dich, um dich wieder zu regulieren. Und dann kommt irgendwie ein Anruf und du merkst diese Menschen, und viele denken dann eben auch so, ja, es bringt ja gar nichts, wenn ich meiner Freundin versuche zu erklären, wie es mir gerade geht, weil die kann ja eh das überhaupt nicht nachfühlen. Mhm. Und das ist dann einfach so ein Teufelskreis. Und deswegen habe ich dieses Buch auch ganz bewusst, also die Lektorin meinte dann auch zu mir, eigentlich ist es ein Buch für alle Eltern, weil die Themen sind ja bei allen Eltern relevant. Und ich habe trotzdem gesagt, ja, ich weiß, und ich möchte es trotzdem für Eltern neurodivergenter Kinder schreiben, weil wir so oft uns nicht gesehen fühlen und nicht gedacht fühlen. Und ich habe eine Reihe an Ratgebern in meinem Bücherregal, super Ratgeber, tolle Ratgeber, Beziehungsratgeber auch, ne, für mehr Leichtigkeit in der Paarbeziehung und was auch immer, ne, mit dem Kind und mit dem Baby. Und ganz oft bin ich da einfach ziemlich schnell an eine Grenze gestoßen, wo ich dachte, ja, aber Bei uns ist es ganz anders. Und bei uns ist es, also, nee, das passt irgendwie nicht.
Das ist so lustig. Ich habe erst gerade eine Mama beraten, die das so zu mir gesagt hat. Die hat auch gesagt, beim einen Kind kann ich alles anwenden, was in diesen Ratgebern steht. Und beim anderen Kind ist es eben so, dass nichts von alledem oder ganz viel davon halt nicht funktioniert. Und das erlebe ich auch auf der Bindungsinsel so häufig, dass Eltern zu mir sagen, ja, das ist so das erste Mal, dass sie sich so verstanden fühlen, auch weil da auch andere sind, die das ähnlich erleben. Erstmal dieses, ich fühle mich nicht allein. Ja, ich merke, dass noch jemand dem es so geht und dann halt, wie du schon sagst, dieses, ja, einfach verstanden werden, ernst genommen werden, wertgeschätzt werden, das ist so entscheidend.
Ja. Das ist so wichtig. Also Wertschätzung ist ein so wichtiger Faktor, finde ich.
Ja, total. Du hast in deinem Buch noch abschließend ganz viele Strategien zum Thema Annehmen und Leichtigkeit mit reingebracht. Also ich glaube ja auch, dass Akzeptanz, egal bei welchem Thema in der Elternschaft, also Ja zu sagen zu etwas, ja ein ganz großer Schlüssel ist. Jetzt ist es ja wahrscheinlich nicht so leicht, in die Akzeptanz zu kommen. Wie hast du das geschafft, Isa?
Also ich habe tatsächlich hier an meinem Handgelenk, du wirst es jetzt sehen, es ist ein bisschen verdreht, hier habe ich ein Symbol mir rein tätowiert und das steht, in der alten Symbolik steht es für Vertrauen und sich in das Vertrauen rein entspannen. Weil genau das ist echt oft bei mir auch so ein Thema. Ne?
Man will alles kontrollieren, oder?
Ja, ja. Ich möchte alles kontrollieren, das war auch so ein Aha-Moment in meiner Therapie. Da habe ich über meinen Sohn erzählt und über all die Möglichkeiten für die Therapien und dass ich gar nicht weiß, mit was wir anfangen sollen. Und es stresst mich total. Und sie hat dann so einen Satz zu mir gesagt, der ist so hängen geblieben. Sie meinte zu mir, Frau Demirel, wollen Sie den Autismus Ihres Sohnes wegtherapieren oder wollen Sie Ihren Sohn einfach so akzeptieren, wie er ist? Und das war echt so ein Moment, wo ich dachte,
Gänsehaut, ja.
Oh, scheiße. Sie hat so recht. Und genau das, also mir hilft tatsächlich am allermeisten für dieses Vertrauen täglich, also Gottes Willen, ich schaffe das nicht täglich, aber Meditation. Wirklich meditieren, mich da, also zu mir kommen, runterkommen, mich einfach nochmal auf das besinnen, was ist mir eigentlich wichtig? Um was geht's im Leben? Geht's mir darum, dass mein Sohn gut performt in der Schule? Geht es mir darum, dass er 7, 8, 9 Freunde hat, weil das hat man halt in der Kindheit. Und dann fallen diese ganzen äußeren, also all diese Erwartungen und diese Normen, die einem so aufgesetzt werden, die verinnerlicht man und die trägt man dann weiter. Und wenn man sich wirklich nochmal so zentriert und zu sich findet und wie man das jetzt auch macht, das ist ja jedem selbst überlassen. Mhm. Vielleicht ist es für die andere Person, dass sie irgendwie 3-mal die Woche joggen geht. Mhm. Und dann einfach, aber so dieses sich wieder zu konzentrieren darauf, wer bin ich und was sind meine Werte, das hilft mir total.
Okay, ja, da einfach auch dann zu merken, viel davon ist einfach von außen aufoktroyiert oder vielleicht auch was du in der Kindheit mitbekommen hast, was gar nicht zu dir gehört, was vielleicht einfach, ja, dann dabei hilft, in die Akzeptanz zu kommen. Also das erlebe ich auch, dass dieses Ja sagen, das ist jetzt auch für alle Eltern, nicht nur für Eltern mit neurodivergenten Kindern, dieses Ja, jetzt ist es einfach so, jetzt kann ich es gerade nicht kontrollieren oder ja, mein Kind ist in diesen Bereichen so und ich nehme es an, so wie es ist. Und was ich auch so schön immer finde, wobei ich auch versuche zu helfen, was du ja auch tust durch das Buch, Eltern dabei zu helfen, ihre Kinder auch mit ihrer Einzigartigkeit, ihren Ressourcen und ihren Stärken zu sehen. Also zu sehen, was ist denn eigentlich dieses Besondere an meinem Kind? Ja, das, weil oft ist es ja so, der Mensch fokussiert sich ja leider, das ist ja psychologisch begründet, meist immer auf das, was halt das nicht so toll läuft. Ja, genau. Und das Problem ist halt, so erlebe ich das, viele Eltern sind zu wenig selbstwirksam über diese Situation, die dann in der Familie ist. Weil man ständig so das Gefühl hat, man kommt ja immer an seine Grenzen. Du hast auch ein Kapitel, da steht in ständigem Alarm-Modus.
Modus.
Genau, das beschreibst du auch so schön, dass man da einfach immer...
Am Limit.
Genau, immer am Limit. Und ja, ich glaube, dass das halt auch so wahnsinnig kräftezehrend ist. Und ja, dass es da so wichtig ist, immer wieder auch bei sich anzukommen und dann auch manchmal zu sagen, ja, so ist es manchmal bei uns. Wenn man dann noch innerlich in den Widerstand geht und sagt, was kann ich noch machen und kann ich nicht noch mehr und noch mehr, kommt dann dieses Burnout-Thema, dass man irgendwann auf dem Küchenboden sitzt, so wie du, und nicht mehr kann.
Ja, ja, genau. Und das ist schon einfach, ich erlebe das bei so vielen Frauen in meiner Community oder wenn man mal guckt, dass eine Mama eine Kur beantragt, wie viele Mütter Kuchen beantragen bei der Krankenkasse, wie lang die Wartelisten sind. Also das ist, ich habe auch eine Community auf WhatsApp, da kann man auch einfach beitreten und sich austauschen innerhalb von betroffenen Eltern. Und da ist eins der häufigsten Themen, welche Mutterkur könnt ihr empfehlen? Ich gehe auf Kur, ich brauche jetzt 6 Wochen eine Auszeit, weil ich kann nicht mehr. Und das ist ein Thema, das, glaube ich, so viele Frauen betrifft und worüber so wenige sich trauen zu sprechen.
Genau, denn man muss ja funktionieren. Ansonsten, es ist ja auch, glaube ich, dieses Thema von Zugehörigkeit. Wenn man es nicht schafft, gehört man irgendwie nicht zur normalen Gesellschaft dazu. Ich glaube, das ist so ein unbewusstes Denken auch. Dann
manchmal das Versagen. Du bist die Mama, die es nicht packt, die es nicht wuppt.
Deswegen, ihr Lieben, alle, die zuhören, ihr habt nicht versagt, ihr seid wundervoll, so wie ihr seid und eure Kinder vor allem auch. Und vielleicht magst du nochmal, Isa, abschließend vielleicht noch so ein paar Tipps mitgeben, die dir und deinen Kindern am meisten helfen, um in die Leichtigkeit zu kommen. Da findet sich sicher noch ganz viel im Buch, nur vielleicht magst du so ein paar.
Ja, also bei uns ist wirklich ein ganz großer Faktor, ist, dass ich mich wirklich hart abgrenze von allem. So sollte das sein, so müsste das jetzt doch. Und ich wirklich gucke, was tut uns heute gut? Und deswegen ist unser Alltag inzwischen extrem entschlackt. Die meisten Nachmittage sind wir einfach nur zu Hause. Es gibt keine Playdates, es gibt keine großen Hobbys, sondern es ist so dieses, wir chillen uns ein, nachdem die Arbeit getan ist, die Schule, der Kindergarten und dieses, guckt nicht so sehr nach außen. Ich weiß, es ist wahnsinnig schwer, weil es wird dir überall vorgelebt, also in Filmen, in Medien, aber auch in deiner Umgebung. Sondern guck immer.
Kommt Klavier zum Tennis am besten noch, ja, so ungefähr.
Ja,
und
genau.
Weitere Hobbys.
Wenn alle Nachbarskinder so krass viele Hobbys machen oder in der Schule und du merkst, aber mein Kind tut es eigentlich nicht gut und mich selber stresst es auch total, ey, dann scheiß doch drauf. Ja. Und dann seid ihr einfach nur zu Hause und dann gibt's da einfach so eure kleine Insel.
Also verstärkt auch die Bindung total. Also das kann ich auch aus der Expertensicht nur so bestärken, dass es tatsächlich viel zu viele Kinder gibt, auch also neurotypische Kinder auch, die einfach am Nachmittag so lange und so viel unterwegs sind, dass ihnen die Bindung zu den Bezugspersonen fehlt und sie sich dann an andere gleichaltrige Kinder binden. Und das ist zum Beispiel auch was Gordon Neufeld, der ist auch Experte, Bindungsexperte in diesem Bereich, auch so kritisiert. Er hat diese Bindungswurzeln ins Leben gerufen und er sagt, es ist eben so wichtig, auch für die Bindung und für das Nervensystem, dass Kinder immer wieder in diesem geschützten Raum sind und für neurodivergente Kinder eben noch wichtiger, weil sie das noch mehr brauchen, weil sie ja so reizoffen sind. Also ganz wichtiger Tipp, das ist der erste Tipp, den nehmen wir alle mit, ja, in der Dosis, die eure Familie das braucht. Und was würdest du sagen, ist noch so eine absolute Strategie für Leichtigkeit?
Ja, das ist tatsächlich einfach, dass ihr euch Zeit für euch persönlich, privat genauso wichtig nehmt wie berufliche Termine. Das heißt, ich musste mir auch wirklich einmal die Woche einen Sporttermin in meinen Kalender reinmachen mit einer Erinnerung. Der steht genauso drin wie jetzt unser Podcast-Date und der ist auch genauso wichtig. Und das ist ja auch, also das ist schwierig. Ich finde das alles, für mich war das alles schwierig, das dann auch genauso zu priorisieren und auch mit dem Partner oder mit anderen das so zu besprechen. So, ja, kannst du bitte auf mein Kind aufpassen, weil ich würde gerne in die Sauna gehen. Ne, dann guckt er, wie du musst jetzt in dieses, also wenn du nicht am Boden kriechst und irgendwie dringend zum Arzt musst, dann kannst du doch selber auf dein Kind aufpassen.
Sondern wirklich, ja, so wie auch zum Beispiel Mütter und Väter krank sind, da haben wir vielleicht mit einer Freundin drüber gesprochen, bei Vätern ist es irgendwie normal, wenn die Mutter krank ist, dass sie trotzdem arbeiten gehen, also ganz häufig, ja, und das kriegt die dann schon irgendwie hin mit den Kindern, weißt du, so. Und andersrum liegt aber der Vater dann 5 Stunden, also so ist es ja nicht überall, ich weiß, aber es ist halt häufig so.
Häufig.
Da dann so ist, der Papa, der liegt dann im Bett 5 Stunden und der kann dann
Genau, und dass man dann da mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie der Mann, dem Mann sagt, du, kannst du bitte auf der Arbeit Bescheid sagen, ich bin krank, ich liege im Bett und du musst morgen die Familie wuppen.
Ganz genau, so, das haben wir besprochen. Ja.
Und das ist erstmal irritierend und dann hast du vielleicht auch erstmal im größeren Familienumfeld Irritationen, dass vielleicht die ältere Generation erstmal guckt, was erlauben Frau, also wirklich.
Ja,
ne, so.
Genau.
Aber das musst du durchziehen, das ist ein Training. Das ist ein Training und ich finde vor allem, wenn man Töchter hat und wir beide haben ja Töchter, sagst du, ich glaube, das ist, darf man sagen, ne? Dass es eine Tochter ist, weiß man.
Ja, ja, genau, genau, ja klar. Nee,
das sag ich immer.
Ganz wichtig, ich sag's dir, vor allem auch, weil ich so, ich bin ja auch so groß geworden, ja, die Männer haben immer schön draußen gearbeitet und die Frauen, die waren drin für alles zuständig, also da darf ich auch genau das beachten.
Ja, und wir sind Vorbild, wir sind wirklich Vorbilder auch für unsere Töchter und das ist dann oft so das, was mir nochmal die extra Portion Mut gibt, da nochmal dafür zu stehen und das durchzuziehen, weil zum einen bin ich Vorbild für meinen Sohn, der merkt, okay, Frauen dürfen das genauso. Frauen legen sich auch einfach aufs Sofa und datteln an ihrem Handy rum. Deine
Schwiegertochter wird dich später lieben, Isa.
Ja, genau, das ist wichtig. Und vor allem für unsere Töchter, dass wir denen das vorleben, du darfst dir Auszeiten nehmen. Deine psychische Gesundheit ist wichtig.
Mhm. Und gibt es irgendwas, was du mit deinen Kindern zu Hause tust? Weißt du, so kleine Rituale oder Dinge, die euch so Leichtigkeit verschaffen?
Ja, also wir massieren ganz viel zu Hause, auch mit Ölen. Also meine Kinder haben ihre Lieblingsöle und neulich war ich krank. Martina, du wirst es nicht glauben, das war ein Highlight-Moment in meinem Leben. Und dann kam mein Sohn mit dem Lavendelöl und meinte, Mama, leg dich jetzt hin und ich massiere dir jetzt den ganzen Körper mit Lavendelöl. Oh, und er hat sich rührend um mich gekümmert und ich dachte so, yes.
Das sind so diese Momente, oder, wo wir irgendwie ernten dürfen. Die Früchte ernten, die wir gesät haben.
Wie schön. Also das machen wir total oft. Oder auch abends zusammen lesen. Also wirklich so ruhig runterkommen. Mhm. Sich fokussieren auf eine Sache. Auch manchmal zusammen gärtnern. Mhm. Dass wir zusammen im Garten rumwerkeln.
Natur ist ja auch so wichtig, ja, weil da kommt man ja auch so zur Ruhe. Ich habe erst wieder ein Studienergebnis gelesen, wo es um das Thema Stille geht. Dass Stille so wahnsinnig wichtig ist für unser Nervensystem. Also auch diese komplette Stille, auch mal gar nichts zu machen. Auch den Kindern zum Beispiel das mitzugeben, Achtsamkeit, Stille, einen Spaziergang zu machen und einfach mal nur in die Bäume, Baumkronen zu schauen zum Beispiel. Ja, solche Dinge sind ja auch gerade für solche Kinder ganz wichtig, auch wenn es ihnen sehr schwer fällt.
Ja. Raus in die Natur mal gehen und zwar dahin, wo nicht viele Menschen sind.
Ja, ja, schön.
Es sind die kleinen Dinge, finde ich.
Liebe Isa, ich könnte Stunden mit dir weiterquatschen. Ich kann euch nur sagen, dieses Buch ist absolut empfehlenswert, eine absolute Herzensempfehlung. Und ich bin so dankbar, Isa, dass du ja so eine Stimme bist für all die Eltern, die sich da, glaube ich, nicht ernst genommen, unverstanden fühlen. Und dass du durch dieses Buch diese Wertschätzung, Ermutigung und auch Empathie in die Welt trägst. Das ist ja auch meine Vision, das, was ich überall immer versuche, in all meinen Kursen und in der Akademie zu vermitteln. Und ich bin so dankbar, dass wir da an einem Strang ziehen, um die Welt zu einen friedlicheren Ort zu machen. Ich glaube, das ist so wichtig und ja, dass sich einfach alle Eltern auch selbst einfach mal wertschätzen können. Das würde ich mir so sehr wünschen.
Da haben wir dasselbe Mindset. Deswegen wünscht es ja auch so gut.
Ich
will auch ewig mit dir quatschen. Es war so schön, Martina. Danke, dass ich hier sein durfte. Und wir da zusammen.
Noch abschließend, Isa, einen Herzenswunsch für Eltern mit neurodivergenten Kindern. Möchtest du noch was da lassen?
Also ich wünsche mir, dass diese Eltern einfach auch gesehen werden. Gesehen werden in der Anstrengung, gesehen werden in den Struggles, die sie haben von der Politik, von der Gesellschaft, finanziell, emotional, sozial, mehr Sichtbarkeit für all das, was im Unsichtbaren allermeistens die Mamas wuppen.
Und damit hast du dieses Buch ja zu einer Strategie gemacht, um genau das zu erreichen. Deswegen, du findest den Link zu diesem Buch in den Shownotes, wenn du gerade zuhörst. Und genau, wir verlinken natürlich auch dein tolles Instagram-Profil und dein Podcast. Hey Baby, den kennt ihr, glaube ich, auch schon. Genau, wir freuen uns total. Und ich bin ganz dankbar, dass du da warst, liebe Isa. Ganz viel Erfolg mit deinem Buch.
Vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.